herzlich willkommen zu Deep Shit Talks,
dem Psychologie-Podcast, der aktuelle gesellschaftliche Themen beleuchtet, von Psychotherapiepraxis bis Unternehmenswelt.
Mit Katrin Terwil und Tina Steckling.
Hallo Tina.
Hallo Katrin. Ja, ich starte mal mit der therapeutischen Einstiegsfrage. Worüber möchtest du heute gerne sprechen?
Ja, ich würde heute mit dir gerne über gute Fragen sprechen und gutes Zuhören, weil gute Fragen eigentlich was ist, was man lernt mit der Zeit als Führungskraft, als Therapeutin und was man eigentlich, finde ich, mit der Zeit immer mehr zu schätzen lernt, was gute Fragen eigentlich bedeuten können und dass gute Fragen viel wichtiger sind als gute Ratschläge und gute Tipps. Und ich wünsche mir so oft, dass mehr Menschen gut zuhören können und gute Fragen stellen können. Und ich glaube, wenn das so wäre, dann bräuchten eigentlich auch weniger Menschen Therapie am Ende, weil ich glaube, wir wirklich einen Mangel haben als Gesellschaft an dem Gefühl, dass einem mal richtig zugehört wurde. Weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube wirklich, da gibt es einen schwerwiegenden Mangel.
Ja, total. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich sag mal, für einen selbst einen natürlich total weiterbringt oder dass die Möglichkeit so gibt, dass man so in Kontakt mit sich kommt durch die richtige Frage. Also da sich mit Bedürfnissen und oder Themen verbinden kann, die einem vielleicht sonst gar nicht zugänglich sind. Und das auch so Türen auch zum Gegenüber so total öffnen kann, also auch in Beziehungen, dass die richtige Frage oder eine hilfreiche Frage sehr viel mehr Verständnis und Nähe schaffen kann als eine Äußerung oder gar eine Forderung. Ich stimme dir dazu. Und dass das ein genereller Mangel ist, das kann ich als These total unterstützen. Es ist vielleicht auch so der Wunsch, immer die schnelle Lösung zu haben. Einerseits, weil es vielleicht auch unangenehm ist, erstmal so das Ungewisse auszuhalten und das angenehmer wäre, wenn man dann jetzt schnell schon die passende Antwort geben könnte. Und die Frage zu stellen, bedeutet ja auch mehr, das erstmal so ein bisschen auch so auszuhalten, dass so diesen Moment dazwischen. Ja, ich glaube, das ist eine Fähigkeit, wenn man das kann, dass das individuell, also für einen selbst als auch, glaube ich, für die Welt von großem Nutzen wäre. Ja, das stimmt. Ja, sind wir halt direkt ganz groß eingestiegen mit der philosophischen Betrachtung. Aber ja, das ist eigentlich, wenn wir sagen, heute reden wir über Fragen, klingt es erstmal ein bisschen profan und das ist es eigentlich gar nicht. Ne? Das ist ganz, ganz, ganz wesentlich.
Nee, also ich glaube, es ist wirklich aus meiner Sicht eines der wichtigsten Themen. Und wir haben das in verschiedenen Episoden auch schon mal anklingen lassen, wer uns länger folgt. Wir haben so vermeintlich einfache Lösungen gehabt. Wir haben so Reaktionen auf Krisen gehabt. Und da geht es ja auch oft darum, dass Menschen so sagen, Mensch, da hat es ja aber Glück im Unglück oder hätte schlimmer kommen können oder habe ich auch schon mal erlebt oder ne, einem so Tipps geben. Und auch da haben wir das Thema Fragen immer angesprochen, aber heute soll es wirklich um eine pragmatische Toolbox gehen, um eine Sammlung von guten Fragen von ganz vielen verschiedenen Expertinnen und Experten, die wir gefragt haben aus ganz verschiedenen Branchen, sodass das ein richtiger Handlungskoffer wird eigentlich. Von daher freue ich mich darauf. Wir haben eine Weile nicht gesprochen, aber vor kurzem haben wir einen neuen Trailer aufgenommen. Also wer chronologisch hört, kann quasi noch mal kurz zum Trailer springen. Da gibt es auch ein paar Neuigkeiten von uns beiden. Und heute soll es aber vor allem eben um ganz viele verschiedene Sichtweisen gehen und gute Fragen.
Genau, und auch gar nicht so sehr nur um uns, wobei es sicherlich auch einen Einblick gibt so aus unserer Arbeit und wir reden natürlich auch über unsere liebsten Fragen, aber es kommen heute auch vor allem ganz viele andere Expertinnen, unterschiedlichste Fachpersonen zu Wort mit ihren besten, liebsten, geschätzten Fragen.
Ich würde mal starten mit einer Frage von der geschätzten Kollegin Dr. Eva Elisa Schneider. Die war auch schon mal in einer unserer Folgen, weil sie hat uns eine Check-in-Frage geschickt, die sie in Workshops nutzt. Und da wir ja eigentlich auch gerade hier ganz am Anfang sind, starten wir doch einfach mal mit einer Check-in-Frage, die man nutzen kann. Eva ist viel auf LinkedIn aktiv und schreibt vor allem über mentale Gesundheit in Organisationen. Genau, das ist so ihr Kontext. Und wenn sie dort Workshops gibt, startet sie gerne mit folgender Frage.
Ich habe eine Lieblings-Check-in-Frage, weil ich ja besonders viel im Bereich mentale Gesundheit unterwegs bin und viele Workshops und Webinare mache. Und da frage ich immer gerne, was hast du heute schon für deine Gesundheit getan? Und da kommen immer ganz viele tolle, ganz unterschiedliche Dinge zusammen. Also zum Teil wirklich große Dinge, wie ich habe heute schon Yoga gemacht oder ich war schon joggen. Aber auch so ganz kleine Sachen, wie ich habe einfach schon bewusst geatmet heute. Und ich mag diese Frage sehr gerne, weil sie Gesundheit nochmal so ganz achtsam in den Fokus rückt. Und obwohl der Tag vielleicht noch gar nicht so viele Stunden hat und es erst 9 Uhr ist, man nochmal ganz bewusst reflektieren kann, wo man vielleicht auch schon ganz nebenbei etwas für seine Gesundheit getan hat.
Da wird auf jeden Fall deutlich, dass man mit den Fragen auch sehr gut den Fokus auf Dinge richten kann. Ne, daneben, dass es natürlich immer auch super ist, Menschen auch nach ihren eigenen Lösungen zu fragen. Da kommen wir später auch nochmal so zu, noch mehr. Aber dass man sagt ja auch, wer fragt, der führt. In dem Moment nimmt man jemanden auch ein bisschen an die Hand und führt ihn dann thematisch oder so mit der Aufmerksamkeit auch in eine Richtung.
Total. Und in dem Fall, ich weiß nicht, ob das in allen Berufssparten so üblich ist, aber jedenfalls so in der Wirtschaft ist es oft so, dass man in großen Meetings so eine Check-in-Frage macht, Gruppentherapien ja vielleicht auch oder in Kliniken, aber so, dass alle einmal kurz was gesagt haben, um irgendwie auch anzukommen, dass jede Stimme einmal gehört wurde, ist manchmal auch nicht so schlecht in Sachen introvertiert versus extrovertiert, dass man alle Stimmen einmal kurz gehört hat und alle schon mal so warm geworden sind und sich einmal gehört haben, wenn sich alle, vielleicht auch nicht alle kennen. Und dafür eignen sich dann Check-in-Fragen ganz gut. Findest du denn, dass Fragen immer ein guter Einstieg sind? Also wann ist ein guter Zeitpunkt für Fragen?
In welcher Situation meinst du jetzt?
Ja, vielleicht ist es ja auch unterschiedlich. Vielleicht ist es in der Therapie anders als privat. Aber ich habe mich gerade so gefragt, wann ist der richtige Moment für tiefe Fragen?
Ja, das finde ich eine sehr gute Frage. Nämlich, ich denke, es gibt auch wirklich falsche Momente für tiefe Fragen. Gerade wenn es um Themen gibt, auf die es potenziell auch sehr traurige Antworten gibt, ne, ist es auf jeden Fall nicht so hilfreich, das so zwischen Tür und Angel zu stellen. Und von daher ist auf jeden Fall der Moment, wenn ich etwas eröffne oder in eine Richtung gehe, auf jeden Fall wichtig zu schauen, ist das also habe ich da gerade die Zeit für, ist da eine gute Situation, ist da so auch wirklich der Raum für eine, zum Beispiel, keine Ahnung, die Kollegin nach der krebskranken Mutter zu fragen und dann irgendwie eine halbe Minute später schnell aufzustehen, wenn man irgendwie ins nächste Meeting rennt oder so, ist dann vielleicht auch dann eher ein bisschen unglücklich. Von daher ist der Zeitpunkt auf jeden Fall, ja, es ist auch vielleicht nicht immer so problematisch, aber sonst verpufft es vielleicht auch manchmal so, ne? Wenn es dann, also gerade im therapeutischen Setting geht es, glaube ich, darum, wenn man jetzt ein bisschen aufdeckendere, tiefergehende Fragen stellt, ist das zum Anfang, wird dann noch nicht so viel bei rumkommen, weil Menschen schützen sich auch, die müssen ja auch erst die Erfahrung machen, dass sie vertrauen können und das ist ja auch ein Prozess dahin und da ist das Timing total wesentlich, ne? Ob es ist nicht nur die Frage, ist vielleicht auch nochmal wichtig, hier so ein kleines Fähnchen, mit einem kleinen Fähnchen zu markieren, dass auch wenn wir einen wunderbaren Werkzeugkoffer hier sozusagen zusammenstellen an tollen Fragen, die nicht automatisch immer zum guten Effekt führen werden, weil das natürlich auch ganz stark, wie es eingebettet ist, in welcher Beziehung und in welcher Situation, ob die sich in ihrer Wirkung so entfalten können. Ne? Und das sind dann so Zutaten, aber das Menü muss man dann schon richtig zusammenkochen. So, ja.
Ja, genau. Deswegen habe ich gerade gedacht, dass so zum Thema Zeitpunkt würde ich auch gleich zwischendrin noch mal ein bisschen ausholen. Aber insgesamt kann man ja auch immer fragen, darf ich dich dazu noch mal was fragen? Ich habe noch mal eine Rückfrage oder ich würde es gerne noch besser verstehen. Was meinst du denn da und damit oder so? Ne? Oder kann ich, ne, darf ich da noch mal so tiefer rein? Man ist ja nicht... Ne, viele, also wenn man das unter Freunden oder Kolleginnen oder in einer Partnerschaft machen möchte, dann kann das ja auch komisch sein, wenn plötzlich eine Person sich zurücklehnt, so einen Zettel rausholt und sagt, und eben hier unser Methodenkoffer abarbeitet.
Ja, genau.
So, aber zu sagen, ich würde gerne weiter nachfragen, darf ich? Mhm. Oder ich habe noch mal eine Rückfrage zu dem Thema von letzter Woche. Ich würde das gerne besser verstehen und dann, ne, da sich so einen Konsens einzuholen, kann ja auch auf jeden Fall helfen.
Total. Ja, das ist, glaube ich, ganz wesentlich. Also möchtest du darüber sprechen? Ist das jetzt ein guter Zeitpunkt? Darf ich dann nochmal nachfragen? Genau. die offen, also dass so die Offenheit signalisiert, dass das jetzt auch nicht unbedingt sofort sein muss. Das nimmt ein bisschen auch so die Dominanz aus der Fragerrolle heraus, ne?
Ja.
Dass die das sonst auch hat, ne? Also ich finde das wichtig, dass du das auch nochmal so sagst, weil das sonst, ne, ich weiß nicht, kennst du die Sendung First Dates auf Vox?
Nee.
Das ist so witzig. Das ist eine Sendung, wo Menschen dabei gefilmt werden, wie die halt erste Blind Dates haben. Und da sieht man halt Menschen, die sich Fragen stellen. Und da sieht man halt auch sehr süß auch zum Teil den Unterschied, wann es einfach so staccato abgefragt wird, so wie im Bewerbungsgespräch oder und wann wirklich interessiert nachgefragt wird, aber das halt auch so in den Gesprächsfluss so kommt. Und dass es auch durchaus wirklich auch unhöflich oder unfreundlich wirken kann, wenn fast so mit so einer fordernden Haltung sozusagen, ne, bestimmte Sachen wie, keine Ahnung, Alter, Beruf, wie viele Kinder, was weiß ich, welche Hobbys, ne, dass es dann auch sehr unbezogen sein kann. Das ist auf jeden Fall ganz süß zu sehen. Genau.
Ja, was die Fragen, die wir jetzt hier so zusammengestellt haben, eint oder die Menschen, die wir gefragt haben, die sind alle in Positionen, in denen Menschen etwas von ihnen wollen oder sich ihnen gegenüber öffnen, weil sie in Workshops sind oder jemanden beauftragen, eine Agentur oder einen Coach oder eine Therapie machen. Das heißt, die Fragen, die wir hier von extern zusammenstellen, eignen sich wirklich auch dann gut, wenn man was geschildert bekommt. Jemand möchte schildert ein Problem oder eine Sorge oder einen Plan, eine Idee und man möchte da tiefer einsteigen und besser unterstützen, da auch hinzukommen oder das Problem loszuwerden. Und es sind jetzt vielleicht nicht die Dating-Fragen.
Genau. Ja, ja.
Ne? Aber also das, glaube ich, eint die Leute, die wir gefragt haben. Und das ist, habe ich deswegen jetzt nochmal betont, weil natürlich Fragen so ein kleines bisschen Hierarchie einbauen kann, wenn man nicht aufpasst. Also wenn eine Person etwas schildert und die andere stellt 20 Fragen, das kann ja komisch sein, wenn das normalerweise nicht der Fall ist. Es kann aber auch total schön sein. Es ist nur dann ungewohnt, ne? Also es ist eine ganz andere Dynamik. Die meisten Menschen sagen etwas, also Paare zum Beispiel streiten sich deswegen, weil eine Person sagt etwas und die andere noch, bevor sie verstanden hat, was überhaupt gesagt wurde, eigentlich schon zurückschießt und selber auch was sagt. Und eigentlich gibt es immer nur zwei Menschen, die reden und nicht eine Person, die zuhört und Fragen stellt. Und wenn man das mal bewusst macht, das kann echte Magie sein. Und also ich bin wirklich ein großer Fan von guten Fragen und von gutem Zuhören. Ich glaube, es ist das magische Tool.
Vielleicht kannst du ja noch ein bisschen ergänzen, auch was noch zum guten Zuhören dann dazugehört.
Ja, ne? Gerne.
Mir fallen ja auch so Negativbeispiele ein, also wir haben ja gerade einmal gesagt, wenn man sozusagen körpersprachlich vermittelt, man hört nicht zu oder man hat gar nicht die Zeit gerade, ne? Das ist, der Rahmen passt nicht wirklich für einen ruhigen Austausch. Aber was ist denn, was ist noch wichtig? Was macht gutes Zuhören aus?
Also ich kann mal kurz einen kleinen Schwenk in die Praxis machen. Ich habe schon wirklich oft Workshops gegeben für Führungskräfte, aber auch für ehrenamtliche Projektleiter und Projektleiterinnen, die zum Beispiel 4 Wochen im Ausland sind und eine Gruppe bei sich haben und sich darauf einstellen wollen, was mache ich, wenn sich mir gegenüber mal jemand öffnet, wenn mal jemand eine Krise hat. Und ich bin ja, ne, ich bin selber keine, wenn Leute sagen, ich bin selber keine Therapeutin, aber wie gehe ich denn damit um? Mit schwierigen Situationen, mit emotionalen Äußerungen, ne? Und welches Werkzeug kann mir da helfen? Was kann ich unbedenklich tun? Und dann sage ich immer, naja, der größte Teil, ich würde sagen, mindestens die Hälfte eines solchen Gespräches ist erstmal, sind gar keine fancy Fragen, gar nichts von alledem, was man jetzt hier groß hört, sondern eher ein, ja, Zurückfragen. Also zum Beispiel, habe ich das richtig verstanden, das oder mal ein Paraphrasieren nennt man das. Man fasst zusammen, was man gehört hat und geht so mit der Stimme hoch. Sowas wie, das heißt, du findest bei der Dating-Show nicht immer alle Fragen total schön. Und ich habe sozusagen genau das Gleiche gesagt, gehe nur ein bisschen mit der Stimme hoch und die andere Person fühlt sich unfassbar verstanden, redet weiter. Ne? Also man bringt gar keine tollen, kniffligen Fragen ein, gar keine revolutionären Ideen, sondern nur so ein, oder sowas zu sagen wie, das bewegt mich, wenn du das erzählst. Oder ohne jetzt direkt von mir anzufangen und das Gespräch zu mir zu lenken. Aber oder du wirkst bewegt, wenn du das erzählst. Oder du wirkst traurig. Also erstmal so ein Spiegeln, Zusammenfassen, so da sein. Containment nennt man das, ne? Und das kann man auch üben. Da mache ich total gerne eine Übung, dass eine Person was erzählt von sich und die andere hat darf 10 Minuten nur solche Arten von Rückfragen stellen, ne? Und dann mit einer kleinen Liste. Und am Anfang sagen alle, das ist ja, wie soll das denn funktionieren? Ja, ich kann jetzt ja nicht 10 Minuten wie so ein Papagei immer zusammenfassen, was ich gehört habe oder sagen, mhm. Also auch dieses klassische, ne, Nicken, Lächeln, so. Und alle sind unfassbar bewegt und begeistert danach, wenn sie das mal gemacht haben, wie toll sich das anfühlt, wenn jemand mal nur 10 Minuten echt zuhört, ohne sich schon zu überlegen, was ist mein Tipp, was habe ich schon mal erlebt, wie kommen wir da wieder raus? Und also das, finde ich, ist oft der Anfang. Und wenn man so gemeinsam durch diesen Moment gegangen ist, des gemeinsamen Fühlens, dann, finde ich, ist der nächste schöne Schritt, wenn man dann so ein paar tolle systemische Fragen zum Thema systemisch kommen wir gleich auch, oder einfach ein paar tolle Fragen zur Hand hat. Aber davor auch so ein gemeinsames Hinfühlen und echt erstmal das Problem verstehen, bevor man irgendwelche, ja, Fragen stellt, die schon so halb rausgehen.
Das, ja, total. Das sind so fast, also auch so in der Therapie, so mit die wichtigsten Momente. Ja. Gar nicht, wenn irgendwie der große Perspektivwechsel da ist, sondern in dem Moment, wo sich Klientin und eine Therapeutin dann in dem Moment so treffen und beide da so hinfühlen und den, ja, klingt so cheesy, aber so gewahr sind, was das eigentlich bedeutet, in der Tragweite gar nicht verstehen, sondern so fühlen in dem Moment und darin zusammen sind, das kann da natürlich auch ein einerseits verbindender Moment sein, aber auch eben eine ganz große Befreiung dann auch bringen, ja. Dann so im Nachhinein. Mhm.
Und Brené Brown oder auch Simon Sinek, so als Menschen, die auch gerne zitiert werden, die sprechen da auch gerne drüber und sagen, das geht eigentlich also um den Unterschied zwischen Empathy und quasi ja Interesse oder Simon Sinek sagt ganz gerne Sitting in the Mud with Me, und wenn er über Einsamkeit spricht und dass man von ganz vielen Menschen umgeben sein kann und trotzdem einsam sein kann, wenn man niemanden hat, der sich mit einem in den Matsch setzt. Und Brené Brown hat auch ganz schöne YouTube-Videos, wo dann einmal guckt so eine, sagt jemand, ich fühle mich ganz einsam und ich bin ganz traurig und sitze in so einer Höhle, und dann guckt jemand von oben rein und
dieser
sagt
Comic,
so,
ne?
Das ja, ist genau, dieser Comic mit dieser Ziege. Genau.
Das ist ganz süß gemacht, ja, das stimmt.
Sozusagen,
das können wir mal in den Shownotes auch verlinken, das genau. Ist wirklich gut.
Also ja. Und von oben guckt jemand rein und sagt, naja, hier hast du eine Leiter, komm doch raus. Und das hilft eben ganz oft nicht, selbst wenn der Weg mit der Leiter, der kürzeste Weg raus ist, viele Menschen können noch nicht raus und brauchen erstmal dieses gemeinsam, ich nenne das auch ganz gerne mal so im Problem ein bisschen suhlen. Also, dass man sich erst gemeinsam in der Höhle ein bisschen umguckt, dass also die andere Person einmal mit runterklettert, versucht sich, also suhlen klingt so lustvoll, aber.
Ja, ich finde, suhlen ist auch ein bisschen negativ konnotiert. Ja. Eigentlich, glaube ich, geht es ja auch darum, das zu validieren. Ja. Also, es wirklich zu verstehen und zu bestätigen und so zu akzeptierend da so mit zu sein.
Und, ja, und dass man eben, also ne, die Frage, wenn jemand sagt, ich sitze hier gerade in so einer Höhle, bei mir ist es gerade sehr düster, kann man sagen, hier bei mir ist nicht düster, komm doch einfach wieder raus, hier vorhin, ne, sozusagen zweite Tür rechts, und dann ist wieder gut. Und es geht eben für viele Menschen nicht. Also wenn man jetzt so an Depressionen denkt, ja, es ist ja kein Erkenntnisproblem bei den meisten Menschen. So, ja, ich müsste mehr Sport machen, schon klar, aber es ist für mich mega schwer im Moment. Und bis nicht jemand mit mir verstanden hat, mit mir zusammen, warum es für mich gerade so mega schwer ist, hilft mir der beste Tipp der Welt nichts. Also so dieses, komm Absolut. Du mal für einen Moment in meine Höhle, setz dich neben mich und versuch zu verstehen, was ich sehe.
Und das wirklich auch dann, also das finde ich therapeutisch auch so wichtig, oder irgendwie wahrscheinlich auch in den anderen Feldern, die wir besprochen haben oder angesprochen haben auch, aber dieses wirklich erstmal mit in dieses, wie es sich anfühlt, wenn man in dem Problematischen ist, das wirklich mal kurz in der Tragweite und in der ja in der Schwere kurz mitzufühlen, also muss ja jetzt nicht in ein Mitleid verfallen, aber so einfach das einmal so an sich ranlassen, so, oh ja, okay, und wenn man es dann schafft, von da aus wieder in eine andere Perspektive zu kommen, dann ist man ja auch wie so eine kleine Brücke für die Klientin dann. Also wenn ich das selber schaffe, aus diesem einen Zustand dann doch von da aus in den anderen wieder zu kommen, wo es ein bisschen Hoffnung oder ein bisschen eine andere Sichtweise kommt, dann ist das ne, wie, ja das auch so eine Art Role Model dann, in dem Moment, wo man den anderen da abholt, wo er ist, und zeigt, ne, wie der Schritt dahin auch gehen kann, und lässt den Menschen nicht alleine mit dem, komm mal hier, mit der Leiter, die da vermeintlich ist und die aber da gerade gar nicht verfügbar ist. Also man macht es eigentlich dann so ein bisschen vor, oder man geht diesen Weg, diesen schwierigen Weg einmal so mit. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ja, und es geht im Prinzip ja vor allem darum, sagen wir, und das meint auch dieses Systemische, was manchmal noch auftauchen wird in unserer Folge, wir sind ja alle in ganz unterschiedlichen Systemen. Keiner von uns hat eine, also wir haben nicht, keiner sieht die Realität. Und was für mich eine Leiter ist, muss nicht für die andere Person eine Leiter sein. Und was für mich ein guter Moment ist, ist vielleicht für den anderen nicht der richtige Moment. Und wenn man dann so tut, als wäre irgendwas einfach oder als wäre die Lösung so naheliegend, dann ist es, löst es oft eher Reaktanz aus oder Schuldgefühle und es geht Menschen dann irgendwie noch schlechter. Deswegen ist wirklich eher dieses, ich gebe mir erstmal Mühe, dein System zu verstehen. Wenn ich das geschafft habe und du sagst, ja, ich fühle mich jetzt verstanden, das kann man ja auch erfragen, ne? Denkst du, ich habe das Problem verstanden? Dann stelle ich vielleicht so erste Fragen, die so einen Weg raus suggerieren. Aber ich muss mir das, ist wirklich, das ist mein Hauptlearning, ich muss mir das erarbeitet haben und es geht schneller, als man denkt, weil man das normalerweise nicht tut. Also 5 Minuten, 10 Minuten machen schon einen großen Unterschied. Ich muss mir erarbeiten, dass die andere Person das Gefühl hat, ich habe das Problem verstanden, bevor ich in Richtung Lösung fragen kann. Ansonsten wirkt es so profan und so, ja, so einfach, ja, dass man sich so denkt, ja, super, auf die Idee bin ich auch schon gekommen, ja. So.
Ja.
Und dann macht es alles so kaputt. Und ja, ich habe gerade gedacht, wir haben ja so ein paar Fragen, die auch in so eine Richtung erstmal Verständnis gehen, dass wir die mal an gleich auch reinschmeißen.
Ja, hallo, ich bin Marie König. Ich bin Psychologin, systemische Therapeutin und angehende systemische Psychotherapeutin. Psychotherapie funktioniert nicht, indem wir fertige Lösungen den Menschen einfach überstülpen, sondern es geht darum, gemeinsam Lösungen zu entwickeln und dafür brauchen wir eine fragende, neugierige Haltung. Und die systemische Therapie ist bekannt für die systemischen Fragen, wie zum Beispiel zirkuläre Fragen, die zu Perspektivwechseln einladen oder hypothetische Fragen, die dazu einladen, neue Möglichkeiten zu erkennen oder zu denken. Und wir alle kennen das. Wenn uns jemand von einem Problem berichtet, glauben wir schnell, eine passende Lösung parat zu haben. Aber so einfach ist es oft nicht, denn unser Gegenüber reagiert dann oft auf unsere Ratschläge mit, nein, das habe ich schon probiert, das hat nicht geklappt oder das geht nicht, weil oder das kann ich nicht oder das will ich nicht. Das heißt, unsere Idee von der Lösung passt gar nicht zum Gegenüber. Deswegen brauchen wir Fragen, um das eben gemeinsam zu entwickeln. Und Fragen lenken auch die Aufmerksamkeit in eine bestimmte Richtung. Und daher können wir durch Fragen auch anregen, neue Wirklichkeiten zu erschaffen. Wenn Menschen zu uns in Therapie kommen, sind sie oft sehr verbunden mit dem Problem. Sie sehen vor allem das Problem, es erscheint riesig groß und unlösbar. Das nennen wir Problemtrance. Diese Problemtrance wollen wir in eine sogenannte Lösungstrance umwandeln. Und das kann eben auch durch Fragen gelingen. Zum Beispiel durch Fragen nach Ausnahmen vom Problem, wann war es ein bisschen weniger oder gar nicht da, Fragen nach Fähigkeiten, Kompetenzen oder liebevollen, unterstützenden Mitmenschen. Dadurch erweitert sich der Blick und die Aufmerksamkeit wird gelenkt, nicht mehr nur auf das Problem, sondern auch auf die Ressourcen und es kann eine neue subjektive Wirklichkeit entstehen. Dabei ist auch ganz entscheidend, wie ich eine Frage stelle. Und das entscheidet auch darüber, ob ich eine Antwort überhaupt bekomme und welche Antwort ich bekomme. Wenn ich zum Beispiel einen Menschen, dem es sehr schlecht geht, frage, was finden Sie richtig gut an sich selbst oder worauf sind Sie sehr, sehr stolz, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich keine Antwort darauf bekomme, weil der Person nichts einfällt, sehr hoch. Wenn ich die Frage aber mit ähnlichem oder gleichem Inhalt zirkulär stelle, habe ich eine viel höhere Chance, dass der Person etwas einfällt und sich ihr Blick wieder erweitert und ich eine Antwort bekomme. Zum Beispiel so. Sie haben mir von dieser Freundin erzählt, mit der Sie schon viele Jahre befreundet sind und die Sie scheinbar wirklich gern hat. Was würde die mir erzählen, was sie so sehr an Ihnen schätzt, dass sie schon so lange an Ihrer Seite ist? Ich könnte die Frage aber auch hypothetisch stellen. Zum Beispiel so. Mal angenommen, Sie könnten mit genauso einem wohlwollenden Blick auf sich schauen, wie Ihre Freundin das anscheinend tut. Was könnten Sie erkennen, was Sie im Leben schon erreicht haben oder wie es Ihnen gelungen ist, Herausforderungen zu bewältigen? Und so sind Fragen eben ganz entscheidend, um Lösungen anzuregen und neue subjektive Wirklichkeiten entstehen zu lassen.
Ja, ich finde, dass die Marie da was ganz Wichtiges beschreibt. Und das passt, glaube ich, also sowohl in die Therapiepraxis als auch überall hin, also auch in jeden anderen Bereich, so die Frage nach den Ressourcen. Das ist zum Beispiel gerade bei Krisen, also in Krisensituationen oder wenn es jemandem schlecht geht, das, ne, was sie dann so beschreibt, dass man dann sozusagen mit dem Problem vor Augen gar nicht mehr die Perspektive so wechseln kann, dass man sich vorstellen kann, dass es irgendwie besser gehen könnte. Und mit Vorschlägen und Ratschlägen, wie du das ja auch vorhin meintest, ne, funktioniert das erst recht nicht, das hat sie ja auch gesagt. also wenn jemand in einer Krise zu mir kommt, frage ich sehr oft, so ein bisschen standardmäßig, hatten Sie schon mal vorher in Ihrem Leben eine Krise? Und das wird meistens bejaht und dann im Zwang, was hat damals geholfen, ne? Oder was hat Sie damals da durchgebracht? Und damit dann einerseits nach den Ressourcen zu fragen, was total wichtig ist. Also Ressourcen heißt eben alles, was hilft, alles, was da ist, alles Stärken, alles, was auf der Habenseite ist und eben auch nach der Selbstwirksamkeit, also dahin, das wieder so ein bisschen hinzulenken, was man schon auch geschafft hat. Weil das ist halt oft das Problem, wenn es einem so schlecht geht, dann ist das gar nicht so, dass man irgendwie all die Stärken und Fähigkeiten gar nicht mehr hat, aber man hat so den Zugang dazu oft dann nicht mehr und kann sich da so schlecht dran erinnern sozusagen. Und das kann dann zum Beispiel helfen. Ja, das ist auf jeden Fall, wenn es um die wichtigsten und liebsten Fragen geht, also die nach den nach dem, was hat geholfen oder was hat da durchgebracht. Genau, das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz zentrale in meiner Arbeit oder auch, was ich in den letzten Jahren halt, was sich herausgestellt hat, dass wirklich wichtig ist.
Ja, und da sieht man, dass die Stellung der Frage auch wirklich einen riesen Unterschied machen kann. Also man kann jemanden in der Krise fragen, was könnte denn jetzt helfen? Oder was wäre jetzt hilfreich? Und das können einige beantworten und viele werden aber völlig erschlagen. Und wenn man dann fragt, was hat denn in der Vergangenheit geholfen, in der anderen Krise, dann geht es schon leichter. Oder gab es mal bessere Tage jetzt zwischendurch? Und, ne, und was hat die vielleicht zu besseren Tagen gemacht? Oder was würden Freundinnen sagen, was an ihnen toll ist, ne, oder was sie gut können? Das ist leichter zu beantworten, als einfach gefragt werden, was können sie denn gut? Also dass so oft ein kleiner Dreh in der Frage schon einen Unterschied macht. Und es zeigt aber auch nochmal diese Art von Fragen nach den Ressourcen, zum Beispiel das mit der Reihenfolge, die ich eben meinte. Also in meinem Kopf ist immer erstmal ein Problem verstehen, dann mögliche Lösungen raus, aber nicht, ich schlage sie jemandem vor, sondern ich stelle Fragen, die so hinaus deuten oder die Perspektive verändern. Ganz am Ende, ein ganz kleiner Teil, vielleicht gibt es irgendwelche Vereinbarungen zu schließen. Also wenn ich jetzt mit einer Freundin spreche, kann man ja am Ende fragen, kann ich was für dich tun, ne? Also wie wollen wir verbleiben? Oder als Führungskraft, ne? Was heißt das jetzt? Aber am Anfang, zum Beispiel, ich würde nicht mit Ressourcen starten. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn jetzt jemand in der Krise ist, dann würde ich so ein bisschen auf die Uhr gucken, mich fragen, wie viel Zeit hat das Gespräch? Also wenn ich jetzt Führungskraft bin, ich habe hier nur so ein Halbstundengespräch, ne? Dann würde ich mir innerlich überlegen, okay, maximal eine Viertelstunde, jetzt können wir uns so ein bisschen auch, also da möchte ich das Problem besser verstehen, dann frage ich vielleicht nach möglichen Lösungswegen und Ideen und Ressourcen und am Ende können wir nochmal sagen, ganz kurz und knapp, wie verbleiben wir jetzt, was ist jetzt der Plan? Aber ich würde immer mit dem Problem starten. Hast du das auch so im Kopf oder würdest du auch mal mit einer Ressource starten?
Also es ist tatsächlich, auf jeden Fall wäre das da ein Streit unter den Schulen. Also ne, wenn man so die lösungsorientierte Kurzzeittherapie nach de Chaser nimmt, ist das der mit der Wunderfrage, die kommt die nachher auch nochmal. Ansonsten erwähnen wir sie vielleicht, das ist auch so ein Klassiker aus der systemischen Therapie, der sagt, man sollte sich gar nicht lange mit den Problemen aufhalten. Ne? Man sollte sofort oder so ganz zeitig auf die Lösungsseite sozusagen gehen. Und ich bin da eher bei dem, was du vorhin gesagt hast. Ich glaube, dass es vorher wichtig ist, nicht das Problem, oder ich sag mal so, es ist, glaube ich, ein Unterschied. Ich glaube, das Narrativ ist nicht hilfreich. Also jetzt nochmal zu erzählen, wer war da wann wie gemein und wie war das dann nochmal so, das ist, glaube ich, nicht wirklich hilfreich, dem sehr viel Raum zu geben. Das sollte man gerade in der Paartherapie ein bisschen begrenzen, weil sonst eine ewig lange Auflistung, wer für wen die größere Zumutung war, was aber nicht zu wirklich Erkenntnisgewinn, sondern eigentlich eher zu erneuter Verletzung führt. Und das ist dann, glaube ich, auch wirklich fachlich besser, das zu begrenzen. Gleichzeitig aber das Gefühl dahinter,
ja, das wollte ich auch
den Raum zu nehmen, ne? Das sehr wohl.
Ja.
Und das auch erst zu sehen und zu würdigen und zu verstehen und auch im Moment, es muss auch gar nicht so ultra lange, aber erstmal wirklich stehen gelassen zu werden. Und dann können ja eben so Fragen anstelle der Ressourcen dann eher so Fragen, es sind auch systemische Fragen, wann ist es am schlimmsten? Da kann sich die Frage ja bald anschließen mit, wann war es nicht so schlimm, ne? Oder wann war es etwas besser. Aber eher was noch so ein bisschen so ein erkundenden, was so eine erkundende Haltung hat. Und,
ja, genau.
Und nicht Und alles, was ich finde, und ich glaube, das geht eher dann auch um die Haltung, die da so durchschwingt. Wenn man so ein bisschen, und das riecht man dann ja auch als der Mensch, um den es geht, was in die Richtung geht, man wird jetzt gedrängt, dass einem bitte schnell besser gehen soll oder man es schnell anders machen soll. Das ist absolut kontraproduktiv, ne? Also,
genau,
dass man
das meine
anders
ich. Genau,
haben
das,
muss.
Das genau, meine ich. Also, ne? Ich kenne das auch von mir und wie gesagt, auch aus meiner Erfahrung, wenn ich die Fragende bin, aber ich kenne das auch von mir, wenn das so klingt, als wäre, also als hätte sich jemand nicht mal, also nicht eigentlich gar nicht neben mich gesetzt, um sich, wenn man sich so vorstellt wie so ein Museum, ja, und ich beschreibe jemandem so ein Bild und eine Person sagt dann, ach schön, aber guck mal da hinten, das Bild ist noch ein bisschen schöner oder das ist gar nicht so beängstigend oder also so schnell, also wenn die Perspektive weggeht, das triggert mich irgendwie und es ist irgendwie wichtig, dass man das Gefühl hat, jemand setzt sich hin und stellt und sagt, aha, ne, interessant, erzähl noch mal mehr, ich möchte das genauer verstehen. Was, also, und weniger dieses, wie du es auch sagst, wer ist schuld, was ist genau passiert, sondern was macht es gerade genau mit dir und welches Gefühl steht dahinter? Und wenn ich als Laie jetzt nicht fragen will, was macht das gerade mit dir? Wie fühlst du dich? So die klassischen Fragen, das kann auch manchmal ein bisschen komisch wirken. Kann ich ja auch so hypothetisch, was ich gerade gesagt habe, man nennt das Verbalisierung emotionaler Erlebnisinhalte, dass man das so probeweise fragt, dass man sagt, wenn ich dir so zuhöre, ich stelle mir vor, ich wäre in deiner Situation, könnt mir vorstellen, da fühlt man sich gerade wahnsinnig hilflos. Ist das so? Oder du wirkst sehr hilflos oder du wirkst sehr gehetzt im Moment oder du wirkst wie in die Ecke gestellt. Und wenn man da ein gutes Wort trifft und für jemanden, der jemanden eben einen Erlebnisinhalt verbalisiert emotional, das kann schon unfassbar viel auslösen. Also wenn da jemand das richtige Wort trifft oder das richtige Bild, ne, sowas wie, ich habe dir gerade zugehört und das war so.
Das klingt, als wirst du da nur Zaungast in der Situation.
Zum Beispiel.
Ne?
Und es klingt, als würde das Wasser bis zum Halse stehen, als würdest du so kurz vorm Ertrinken stehen oder so. Das alleine kann schon unfassbare Dinge auslösen. Ne? Und wenn man dann so dieses Gefühl hat, oh ja, genau, ganz, ganz genau, ja, so, und ich fühle mich gerade gesehen, und jemand hat sich so reinversetzt, dass ich mich gesehen fühle und verstanden und die Schwere klar ist, dann erst aus meiner Sicht darf die Person sich rausnehmen, mit mir darüber zu überlegen, wie man rauskommt. Wer sich nicht die Mühe gegeben hat, mit mir drin zu sitzen, der kann gar nicht, also dann egal, ob es gut ist, das kann auch eine gute Frage sein, ein guter Tipp,
nein,
aber das geht irgendwie nicht.
An.
Das geht nicht, da macht man zu.
Da ist dann die Tür noch nicht für offen.
Genau.
Das ist, genau. Jetzt hatten wir jetzt ja gerade schon so einen kleinen Mini-Schwenk Richtung Paartherapie und wollen wir vielleicht die Dr. Stefanie Kosso anschließen mit ihren, also wie ihr schon mitbekommen habt, wir haben also alle möglichen Menschen, also viele geschätzte KollegInnen beziehungsweise ja Menschen aus dem beruflichen Umfeld nach ihren liebsten Fragen gefragt. Und Dr. Stefanie Kosso ist Sexualmedizinerin und Paartherapeutin und dann würde ich das jetzt einfach, also Sie mit Ihren Fragen anschließen.
Hallo, mein Name ist Dr. Stefanie Kosso. Ich bin ärztliche Psychotherapeutin und Sexualmedizinerin. Ich möchte euch aus dieser Sicht zwei Fragen zur Verfügung stellen. Die eine ist eine Zuhausefrage für Paare oder Polyküle und die andere ist für die Praxis. Die Zuhausefrage lautet, wie wurdest du sexuell aufgeklärt? Das können Paare, Polyküle miteinander besprechen, um überhaupt ins Gespräch über Sex zu kommen, weil wir das natürlich nicht lernen, über Sexualität gut zu kommunizieren. Und dadurch, dass die eigene Aufklärung ja oft schon ein bisschen her ist, gibt es eine kleine Distanz, die das erleichtert, ins Gespräch zu kommen. Und dann kann man drüber nachdenken, wie habe ich eigentlich das, wie ist mein Bild von Sexualität entstanden, was habe ich darüber gelernt und ist das auch eine Art von Aufklärung, die ich heute mit meinem Kind so machen würde oder würde ich heutzutage andere Schwerpunkte setzen? Und das erleichtert dann auch wieder den Einstieg in, was brauche ich eigentlich beim Sex, um mich wohlzufühlen, um das schön zu finden, um mich mit dir auszutauschen, um das auch genießen zu können. Und die zweite Frage ist in der Praxis, was teilt ihr euch körpersprachlich mit, wenn ihr Sexualität lebt, also wenn ihr den Sex macht, den ihr eben so macht? Zum Beispiel, was heißt das denn, wenn die Erektion ausbleibt oder der Orgasmus sich verzögert anfühlt? Oder was teile ich mit, wenn ich keine Lust habe auf Sex? Auf was habe ich denn eigentlich keine Lust? Und da auf eine Metaebene zu gehen und nicht mehr bei dem Symptom zu bleiben, was ja auch oft so eine Art sexuellen Leistungsdruck verursacht, ist hilfreich, um das emotionale Bedürfnis dahinter wieder in den Fokus zu nehmen oder auch die emotionale Bedeutung von Sexualität wieder in den Blick zu nehmen. Was tut uns eigentlich gut? Und der Körper ist ja das Kommunikationsmittel, was wir bei der Sexualität nutzen und ist natürlich super gut geeignet, Beziehungskommunikation zu betreiben. Wenn euch das interessiert, Beziehungskommunikation, körperliche Kommunikation, Sexualität, dann freut euch auf das Buch, was ich im Divana Verlag im nächsten Frühjahr veröffentlichen werde. Und ansonsten viel Spaß mit den Fragen der Kolleginnen.
Ja, das zu dem Buch, da werde ich tatsächlich einen kleinen Abschnitt zu beitragen, wo ich über schematherapeutische Paartherapie was schreibe, also das erkläre, was das ist. Darüber sind wir jetzt so im Kontakt. Ja, ich finde das ganz auch nochmal einen wichtigen Punkt. Also neben dem, dass finde ich jetzt ein super gutes Beispiel dafür gebracht hat, was das auch nochmal so bedeuten kann, das Gefühl dahinter oder die Bedeutung dahinter irgendwie so in den Fokus zu nehmen, dass das auch die richtige Frage auch überhaupt erstmal so eine kleine Brücke bauen kann, ne? Auch so über Hemmungen hinweg oder über so Distanz hinweg. Was hast du denn gedacht, als du das gehört hast?
Ja, ich habe gedacht, also erstens, die erste Frage, diese, was sie sagte, eine Zuhause-Frage, da habe ich gedacht, ja, ich glaube, insgesamt als Paare oder Freunde lohnt es sich ja auch mal so ganz spielerisch und lustvoll jetzt nicht nur im Bereich Sexualität, sondern so neugierig, lustvoll einander Fragen zu stellen. Und zwar nicht erst, wenn es eine Krise gibt oder sich jemand öffnet oder ein Problem hat, sondern einfach so. Und da gibt's tolle Apps und tolle Kartenspiele, es gibt sowas wie 36 Questions in Love. Angeblich verliebt man sich, wenn man sich diese 36 Fragen beantwortet. Es gibt aber auch Kartenspiele, ne? Fragen über uns, über dich, über mich. Und das mal einfach so zu machen, mal tiefere Fragen zu stellen, das fand ich jetzt irgendwie ganz gut, weil, ja, das ist ja nochmal ein anderer Kontext von Fragen. Nicht nur, es öffnet sich mir jemand, sondern wir nehmen uns mal Zeit für Fragen. Oder ich mache das mal so zwischendrin auf dem Spaziergang. Ja? Such mir mal ein paar Fragen raus und stell die. Und das Zweite, was ich gedacht habe, war dieses, worum geht's denn hier eigentlich? Finde ich auch eine sehr gute Frage. Also ein Paar streitet sich plötzlich über eine Hose, die auf dem Boden liegt und nicht im Wäschekorb. Ne? Dann irgendwie kurz mal so rauszugehen und sagen so, du, worum streiten wir uns gerade eigentlich? Ne? Geht's, wenn es nicht um die Hose gehen würde jetzt hier, worum geht's denn eigentlich? Ich habe manchmal auch ganz gerne gefragt, wenn ich das Gefühl hatte, jemand in einer Therapie redet und redet und redet, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist gar nicht das eigentliche Thema. Dann habe ich manchmal gefragt, worüber würden Sie reden, wenn Sie das hier gerade nicht erzählen würden, was wäre dann eigentlich das Thema? Und dann wurde ich ganz irritiert angeguckt und die meisten Menschen haben dabei durchaus ein Gefühl dafür, was eigentlich dran ist gerade oder was gerade eigentlich wichtig ist. Ne? Oder so in Gruppentherapien zu sagen, lassen Sie uns mal hier kurz einen Stopp machen und uns vorstellen, dass wir alle so von oben ein bisschen hochschweben und auf die Situation gucken. Herr So-und-so hat gerade das und das gesagt, Frau So-und-so hat gerade das und das gesagt und plötzlich war eine Spannung im Raum. Was glauben Sie, woher kamen die? Worum ging es hier bei der Spannung oder so? Ne? Also dieses gemeinsame Draufschauen, worum geht es denn eigentlich? Oder was war hier los? Was ist hier los? Das können viele Menschen total gut. Man muss nur diesen Moment finden, diesen kleinen Puffer, ne? So zwischen dem erneuten Zurückschießen, ja klar, aber du hast doch auch hier die Hose liegen lassen und so, aber, ne, oder ja, ich habe es halt eilig zu dem verstehen wollen, ne, und irgendwie das ändert ja auch gleich, sagen wir mal, plötzlich ist man wieder ein Team, was gemeinsam eine Dynamik verstehen möchte, versus ich schieße, du schießt, ich schieße, du schießt und wer, ne, hoffentlich, ja, verlässt du mich weniger als ich dich.
Ja, so wie in der Paartherapie, also es ja eigentlich um drei Positionen gibt, ne, wenn ein Zweierpaar kommt, ne, die eine Person, die andere Person, aber auch das Dritte, nämlich die Beziehung, ne, worum man sich jetzt kümmert, also der, und das als ein eigenes zu betrachten dann auch, was das braucht oder, ja, wie man sich darum eben gut kümmern kann, das ist halt, finde ich, auch dann so eine hilfreiche. Also es passiert genau das, was du gerade beschrieben hast, ne? Dass man sich auch zusammen nebeneinander zusammen auf die gemeinsame Beziehung, auf diesem gemeinsamen Begegnungsort dann richten kann. Dort ist doch auch noch ein O-Ton, wo es um die Bedeutung ging. Vielleicht passt der ja.
Ja, ich habe da so ein paar, die ich gut finde und die auch aus meiner Sicht gut so zum Anfang von Gesprächen passen. Also das ist ein O-Ton von Stefan Dohnke, der ist Werbetexter und er hilft aber auch Selbstständigen, die treffenden Worte für ihre Werte und Angebote zu finden. Und Stefan hat tatsächlich auch jetzt gerade frisch meine Homepage getextet. Deswegen habe ich ihn gefragt, weil das so spannend fand, wenn jemand mir Fragen stellt, die mich irgendwie zu meinem Kern führen sollen, die helfen, dass jemand anders mich so gut versteht, dass er über mich Texte schreiben kann, was ja schon, da muss man schon gut hinhören können. Sonst würde sich der Text ja nicht nach mir anfühlen. Und deswegen habe ich ihn mal gefragt, was für eine Frage er an seine Arbeit schätzt. Und das ist also dementsprechend gar keine therapeutische Frage oder so, ne? Also dafür muss man nicht Psychologin sein, die kann man also auch in anderen Branchen stellen.
Ja, Katrin hat eine ganz schicke neue Seite, lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Nee, ist wirklich toll, ist mir auch aufgefallen, das ist ja jetzt noch ganz frisch, dass die Texte so, ja, so treffend und angenehm zu lesen wirkten. Also
Grüße an Stefan an dieser Stelle.
Ja, genau, und interessant, ja. Gut, dann hören wir mal rein.
Meine Lieblingsfrage bei meinen Mandanten und Mandantinnen ist, warum? Also warum ist dir das wichtig und warum willst du diese oder jene Maßnahme umsetzen? Wenn ich nämlich die Motivation verstehe, dann entsteht ein gemeinsames Verständnis, auf dem wir dann kreativ arbeiten können. Und dann kann ich meinen Mandantinnen und Mandanten helfen, neue Lösungen zu finden, die vorher noch nicht sichtbar waren.
Ja, klingt so einfach, ist aber sehr wirkungsvoll, das Warum. Wir können ja direkt noch mal eine anschließen, die ist ähnlich, aber da sieht man eben, dass wirklich für viele verschiedene Berufszweige das Thema Fragen relevant ist. Und zwar anschließen würde ich die von Dr. Ruben Thane und ist Wirtschaftsmediator. Und genau, er hat uns auch was aufgenommen aus der Mediation. Für die, die vielleicht nicht wissen, was Mediation ist, ist quasi jemand, der zwischen verstrittenen Parteien oder zwei Parteien, die irgendwie jetzt erstmal nicht direkt zusammenfinden, neutral moderiert ist. Dafür muss man nicht therapeutisch ausgebildet sein, aber es gibt da auf jeden Fall Fortbildung, Zertifizierung für und es gibt es im Bereich Wirtschaft, Business, aber natürlich auch Familien, Paare. Aber es geht im Prinzip um moderierte Verhandlungen, wenn man so möchte. Genau, und er ist im Bereich Business und Wirtschaft tätig.
Super, dann hören wir mal rein.
Mein Name ist Ruben Thane, ich bin Volkswirt und Mediator und in der Mediation ist meine Lieblingsfrage immer eine Frage nach der Bedeutung. Kommt ein Mediant zum Beispiel in eine Mediation mit der Forderung, ich möchte eine Gehaltserhöhung, dann wäre ab einem bestimmten Punkt meine Frage, wieso ist Ihnen eine Gehaltserhöhung wichtig? Und dabei geht es darum, die Bedeutung zu erfragen und nicht das zu hinterfragen, brauchen Sie überhaupt eine Gehaltserhöhung, sondern was bedeutet die Gehaltserhöhung für Sie? Und das kann ganz unterschiedlich sein. Für den einen geht es um Anerkennung, für den anderen geht es vielleicht um Gerechtigkeit. Für die dritte Person kann die Gehaltserhöhung wirklich existenziell einen Unterschied machen nach Jahren von finanzieller Unsicherheit, sich keine Geldsorgen mehr machen zu müssen. Also selbst bei so einem Thema, wo jeder sagen würde, ja Geld, das ist so irgendwie klar, das braucht jeder, das will jeder, kann die Bedeutung eine andere sein. Und für die Mediation ist dieser Schritt auf die Bedeutungsebene wichtig, zum einen, damit die Person selbst auch reflektiert, wieso ihnen bestimmte Positionen wichtig sind und zum anderen, damit auch die andere Seite besser versteht, besser die Gegenseite versteht. Und grundsätzlich ist es so, dass auf dieser tieferen Ebene, würde ich es bezeichnen, auf dieser Bedeutungsebene, Konflikte weniger konfrontativ sind, weil ich zum Beispiel keinen Konflikt mit dem Sicherheitsbedürfnis der anderen Person habe. Das heißt, auf Basis dieses vertieften Verständnisses ist es leichter, in eine kooperative Zukunft zu gehen oder die Probleme kooperativ zu lösen. Deswegen ist meine Lieblingsfrage, wieso ist Ihnen das wichtig? Und als kleiner Punkt noch dazu, ich frage ungern, warum ist Ihnen das wichtig, weil es dann häufig zu Rechtfertigungen kommt, aber nicht zur Bedeutungsfrage. Warum das so ist, habe ich selbst noch nie genau verstanden. Aber ja, das ist eher meine Beobachtung. Andere Variation wäre auch noch zu fragen, ja, was bedeutet eine Gehaltserhöhung für Sie? Was würde das für Sie bedeuten, eine Gehaltserhöhung zu bekommen? Diese Variation, aber immer der Weg nach unten.
Ja, Ruben hat also einen Unterschied zwischen warum und wieso, glaube ich, festgestellt. Ne? Dass vielleicht manche Leute das Warum ein bisschen intrusiver wahrnehmen. Ich habe das jetzt noch nicht so groß als Unterschied wahrnehmen können, aber wer weiß. Vielleicht muss man da auch einfach, ist ja auch interessant, wenn man selber so ein bisschen mit dem Fragen übt, mal zu gucken, was löst vielleicht Irritationen aus oder auch mal zu fragen, ach, du guckst gerade irritiert, war das eine komische Frage oder so.
Also ein Unterschied zwischen, also das Warum, eine Warum-Fragen generell nicht so hilfreich sind, weil die eben nicht mehr so Richtung, dass der Mensch sich so rechtfertigen soll oder ne, so begründen soll, das ist ja auf jeden Fall ne, so Konsens. Wieso dann so anders ist vielleicht, ne, kommt vielleicht auch dann auch im Weiteren drauf an, wie die Fragen dazu gestellt werden. Ja. Ich hake da gerade noch so ein bisschen irgendwie dran.
Also was ich vielleicht nochmal sagen kann, ist dieses, was bedeutet das für dich, finde ich total hilfreich. Ich nenne das manchmal auch gerne so Kofferwörter auspacken und das kann man mit ganz vielen Sachen. Also sowas wie, wie ist die Beziehung zu ihrer Tochter? Gut. Und dass man einfach fragt, was heißt denn gut für dich oder sie? Oder ich bin glücklich. Woran machst du das fest? Was heißt glücklich für dich? Oder ich bin im Moment ein bisschen down. Was heißt denn down? Ne? Oder auch mal, boah, bei mir ist es furchtbar unordentlich oder so, mal zu fragen, was heißt denn unordentlich eigentlich für dich? Ne? Ab wann findest du was unordentlich und was hast du da für einen Maßstab? Also insgesamt, also nicht so Wörter so hinnehmen, als wäre dann alles schon klar.
Also. Oder so ein bisschen das klischeehaft therapeutische unordentlich. Also einfach nur.
Also einfach ja, nur so das wäre wieder die Paraphrase, ne? Sozusagen hin die Stimme hoch und schon.
Ja. Aufgrund der Fülle der spannenden Beiträge zu diesem Thema und mit Blick auf die Uhr machen wir vorerst an dieser Stelle einen Punkt. Und dann geht es in Teil 2 hier weiter.